Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Clarissa und ich freue mich riesig, dass ich erneut Franka Ceruti heute bei mir habe. Hallo Franka, schön, dass du da bist.
Hallo Clarissa, ich freue mich auch.
Du bist psychologische Psychotherapeutin, Speakerin, Coach und Trainerin und du klärst uns über viele Themen unserer Psyche auf. Von den drei verbreitetsten psychischen Erkrankungen wie Angststörung, Depression und auch Sucht bis hin zu sanfteren Themen wie beispielsweise, ja, zum Beispiel Stress. Stress kennen wir ja alle und jetzt steht Weihnachten auch noch vor der Tür und für viele bedeutet das total Stress. Wieso eigentlich und wie gehen wir damit am besten um? Darum soll es gehen in dieser Folge. Denn eigentlich ist es ja die größte Festlichkeit des Jahres und es gibt eigentlich nur positive Eigenschaften, die wir mit Weihnachten verbinden und auch groß in der Werbung wird angekündigt oder im Marketing oder generell Weihnachten, das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit. Wieso würdest du sagen, Franka, ist das für so viele von uns trotzdem irgendwie der pure Stress?
Also ehrlich gesagt glaube ich, gerade deshalb kann das zum puren Stress werden, weil wir eben einen gewissen Erwartungsdruck auf uns lasten fühlen, wie Weihnachten zu sein hätte. Also glänzende Kinderaugen, eine Familie, die gut gelaunt an einer festlichen Tafel sitzt. Und das sind ja alles Botschaften, die wir da eben nicht nur aus Marketing bekommen, sondern auch aus Hollywood-Filmen und gerade die kuscheligen Weihnachtsserien und so. Und dann denken wir, okay, das ist hier der Anspruch. Und das clasht dann mit der nackten, schnöden Realität, weil wir müssen trotzdem oft genug bis kurz vor die Feiertage ganz normal arbeiten, unseren Alltag wuppen. Und das kommt dann alles so on top. Und ehrlich gesagt haben auch die wenigsten Menschen rund ums Jahr so eine harmonische, glückliche und stets ideale Familie. Und Weihnachten soll das plötzlich klappen. Also das ist einfach komplett unrealistisch.
Ja, da stimme ich dir total zu. Und trotzdem beobachten wir es wirklich, wirklich in der breiten Masse jedes Jahr aufs Neue, obwohl uns das ja eigentlich auch so klar ist, dass das sich dann so zuspitzt auf diesen einen Feiertag. Warum? Warum kommen wir von diesen Einflüssen nicht los?
Schwer zu sagen. Also ich erlebe das auch oft. Ich höre das auch von Patientinnen und Patienten. Weihnachten ist wie so eine Sollbruchstelle, möchte ich sagen. Ne? Also zu keiner Zeit im Jahr ist die Erwartung an ein intaktes Familienleben so hoch. Und gleichzeitig wissen wir, dass zu keiner Zeit sich so viele Paare zum Beispiel trennen und dass es so oft kracht.
Echt? Wirklich? Ist
ja.
Das so?
Ja.
Ja. Hast du da Zahlen? Das ist ja interessant.
Also tatsächlich hat ein britisches Unternehmen mal untersucht, wann sich der Beziehungsstatus auf Facebook bei den meisten Menschen ändert. Da kann man ja angeben, ob man vergeben ist oder geschieden oder it's complicated oder so. Und die meisten Trennungen werden auch auf Facebook bekannt gegeben am 11. Dezember, also in der Vorweihnachtszeit.
Okay.
Also tatsächlich ist es, glaube ich, einfach so, dass wir uns diesem Weihnachtssog des Perfektionismus, der Gemütlichkeit und so einfach kaum entziehen können. Und dann kommt natürlich auch noch manchmal hinzu, dass es innerhalb der Familie schwierig wird, schon allein logistisch. So viele Menschen haben inzwischen so eine Patchwork-Situation und dann geht es auch immer darum, wann sind die Kinder bei wem oder welche Großeltern sind jetzt dran oder welches Essen wird traditionell gekocht? Das aus deiner Familie oder das aus meiner Familie? Und es gibt so viele Dinge unter einen Hut zu bringen, das ist einfach eine riesige Herausforderung.
Und dazu kommt ja auch, kann ich mir vorstellen, dass es ja nicht nur in meiner Familie so ist, sondern ja wirklich dieser Tag in der Mehrheit der Gesellschaft, muss man ja sagen, natürlich feiern ja nicht alle Weihnachten oder diese Feiertage, aber ich sage mal so, die Mehrheit ja schon, das heißt, da kommt ja auch noch ganz viel äußerer Stress dazu, ne? Also die Besorgungen zu machen und es wird ja einfach nicht einfacher in der Zeit und alles ist so hektisch. Wie kann man damit irgendwie entspannt umgehen?
Also tatsächlich hilft da, wie so oft bei Stress, einfach mal ein bisschen aufzuräumen und auch gesunde Grenzen zu setzen. Also ich kenne das selber noch, ich habe 3 Söhne und die waren alle in diversen Sportvereinen und jeder Sportverein denkt dann natürlich, das ist eine super schöne Idee, wenn wir eine Weihnachtsfeier für die Kinder machen. Aber wenn man mehrere Kinder hat und mehrere Vereine und überall wird verlangt, jetzt bitte noch liebevoll dekorierte Muffins mitzubringen, da kommt man echt an sein Limit, so, ne? Und da einfach auch sich selber, aber auch der Außenwelt gegenüber zu kommunizieren, was drin ist und was nicht drin ist, was realistisch ist und was nicht. Ich finde, es ist immer hilfreich, auch Dinge zu delegieren oder jemand anders um Unterstützung zu bitten, um Hilfe zu bitten und auch zu einer eigenen Familienweihnachtsfeier zu sagen, ey, wie wäre das, wenn jeder was mitbringt? Dann haben wir ein schönes Essen und es klebt nicht so an einer Person. Aber da muss man natürlich auch seine eigenen Ansprüche hinterfragen. Da muss man auch schaffen, von seinen eigenen Idealen ein bisschen abzurücken und zu sagen, hey, ich bin aber auch nur ein Mensch und das ist zu viel und niemand schenkt mir die Zeit jetzt on top zu meinem sonstigen Tagesablauf.
Ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, nämlich die eigenen Ansprüche. Wenn man mal so auf diesen Kern guckt, dann hat Stress ja auch ganz oft mit diesen eigenen Ansprüchen zu tun oder, ich kenne es von mir selber auch, der wahnsinnigen Schwierigkeit, um Hilfe zu bitten oder zu sagen, das ist jetzt einfach mir wirklich zu viel und ich schaffe das einfach nicht.
Ja, das kenne ich von mir selber, das weiß ich aus der Praxis von den Menschen, mit denen ich da arbeite. Das ist ein sehr, sehr verbreitetes Problem. Und vielleicht sind wir alle kollektiv auch so ein bisschen dahin erzogen worden, dass wir, also wenn man was macht, dann macht man es richtig. Und solange man noch kann, muss man es auch tun. Also wir alle sind ja gewohnt, mal mindestens bis an unsere Belastungsgrenze ran uns zu arbeiten. Und dann ist eigentlich das einzige Argument für viele Menschen, überhaupt mal zu irgendwas Nein zu sagen, wirklich, wenn sie buchstäblich nicht mehr können. Nicht früher, also nicht rechtzeitig, sondern eigentlich.
Und eigentlich ist es dann schon zu spät. Ne?
Genau, wenn schon alles zu spät ist, so im Grunde im Sinne von Notwehr, dann zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr und ausgerechnet am Heiligabend irgendwie zusammenzubrechen, ist natürlich dann richtig traurig.
Ja, gerade, klar, gerade wenn man eigentlich ja darauf hinarbeitet, dass es ein wundervoll schöner, besinnlicher, entspannter, kuscheliger, harmonischer Tag wird. Würdest du denn sagen, es gibt bei manchen Menschen eine Veranlagung, die irgendwie dafür sorgt, dass man stärker so gesellschaftlichen oder sozialen Verpflichtungen unterliegt, also dass man davon schneller gestresst ist als andere Menschen? Oder womit hängt das zusammen?
Also ja, das wissen wir, dass Menschen natürlich auch sowas wie eine Kernpersönlichkeit, sage ich jetzt mal, zu haben scheinen. Eine Disposition, ob sie eher schnell aufgeregt sind oder schnell ängstlich reagieren oder eher nicht. Das stimmt schon. Aber umso wichtiger ist es ja, wenn man weiß, man ist vielleicht gar nicht so belastbar, zum einen dementsprechend gut auf sich selbst aufzupassen und übrigens auch sich selbst, also gerade auch als Mutter oder Vater zu erlauben, für mich darf das auch ein entspanntes und schönes Fest sein. Und dann eben angesichts der eigenen Belastbarkeit auch rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und sich nicht zu vergleichen mit anderen Menschen. Das finde ich auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt, der unglaublich viel zu Stress beitragen kann, wenn man sich so schlecht vergleicht mit Leuten, die vielleicht in einer ganz anderen Position sind oder vielleicht das Glück haben, tatsächlich auch viel belastbarer zu sein. Das kann ja sein. Und wenn man dann in die Falle tappt und sagt, ja, aber guck mal, die oder der, die schafft das doch alles auch und daraus ableitet, dann muss ich das ja auch, dann ist das natürlich ein Riesenproblem.
Gerade dieser Punkt aber mit dem Vergleichen oder Nicht-Vergleichen im besten Fall, finde ich gerade zu Weihnachten noch mal schwieriger, als wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Event wie einen Geburtstag denke oder so, ne? Weil Weihnachten einfach überall ist. Also man kann dem ja gar nicht entkommen, weil es eben ein Tag ist für die ganze Welt. Und dementsprechend, was ich vorhin auch schon so meinte, diese äußeren Einflüsse ja komplett auf mich einprasseln.
Das stimmt. Und trotzdem, glaube ich, kann das gelingen oder ist vielleicht sogar ein bisschen der Auftrag, dass sich jede Familie auch ein Stück weit traut, ihre eigenen Weihnachtsroutinen oder sowas zu schaffen. Also klar versuchen wir, ich glaube, das gilt vor allen Dingen vielleicht auch für Eltern, das ist mein Eindruck, dass wir alle versuchen, für unsere Kinder auch schöne Erinnerungen zu schaffen und etwas, woran sie gerne zurückdenken werden. Und dabei aber übersehen, dass wir dann ganz viel machen, um dieses Ideal irgendwie zu bedienen. und in Wirklichkeit dann aber gestresst wirken, rumschnauzen und die ganze Zeit nur in der Küche sind. Und das ist überhaupt nicht die Erinnerung, die wir für unsere Kinder schaffen möchten. Und da zu sagen, ich mache mich von all dem frei, zum Beispiel stellen wir einen Baum hin und also meine Kinder durften den Baum immer komplett selber schmücken und dann war der halt sehr einseitig geschmückt und auch mit viel Spielzeug und kleinen Lego-Figürchen behangen und so. Aber ist ja egal, das war dann halt so der Kinderbaum und jetzt heutzutage, die sind jetzt älter, jetzt machen wir das nicht mehr so, aber ich glaube, dass das auch schöne Erinnerungen sind. Also wenn man einfach weggeht von perfekt und weggeht von wie andere oder wie man das macht hinzu, wie können wir das eigentlich so machen, dass wir alle einen entspannten und lustigen und schönen Tag miteinander haben oder mehrere Tage. Aber das bedeutet natürlich auch in gewisser Weise Kompromissbereitschaft, ne? Also, dass man dann auch nicht versucht, seins durchzudrücken oder partout möchte, dass alle so machen, wie man selber das gern hätte. Wenn man selber gerne in die Kirche möchte, aber jemand anders sagt, weißt du was, in der Zeit kann ich lieber schon mal was vorbereiten. Meins ist das nicht. Dann finde ich das auch okay und auch wichtig, dass man sich über sowas rechtzeitig austauscht.
Mhm. Wie gehe ich das denn am besten an? Rufe ich dann den Familienrat zusammen, so kurz vorm ersten Advent? Oder was würdest du sagen, wie kann man das ganz gut umsetzen?
Ja, also je nachdem, wie zum Beispiel patchworklastig die Familie ist oder wie viel Organisation das ohnehin braucht, das Ganze, ist, glaube ich, eine rechtzeitige Absprache super sinnvoll und auch super wichtig. Und dann kann man einfach mal eben, wie gesagt, gerne schon Wochen vorher bestimmte Erwartungen abklären, bestimmte Vorstellungen, die man selber auch hat und mal gucken, wie das so zusammengeht. Und ja, also da ist auch Kompromissbereitschaft gefragt. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass gerade so die ältere Generation häufig so sehr straffe Abläufe im Kopf hat, wie es sein muss und welche Musik zu laufen hätte.
Wie, du machst keinen Truthahn.
Genau. Und dann sagt, nee, bei uns gibt's einfach nur Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Dann gucken die vielleicht schon mal sparsam. Ja, aber ne, wenn unterm Strich dafür alle entspannt sind und auch irgendwie satt werden, dann ist doch schon die halbe Miete erreicht.
Das stimmt.
Aber ich würde es kommunizieren vorher. Ja. Nicht an dem Abend. Ne? Wenn an dem Abend alle mit ganz anderen Erwartungen kamen und dann ist die Diskrepanz zwischen dem, was man erwartet hatte und der Realität zu groß, das löst Frustration aus bei allen. Also deshalb würde ich es auf jeden Fall rechtzeitig kommunizieren.
Ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich habe gerade an ein Beispiel gedacht von einer guten Freundin von mir, die das, glaube ich, letztes Jahr wirklich versucht hat. Es war nämlich so, dass ihre Großmutter mittlerweile einfach so in die Jahre gekommen ist, sage ich mal, oder ne, sich so schlapp gefühlt hat, dass sie gesagt hat, hey Leute, ich kann das dieses Jahr einfach nicht ausrichten. So, es ist mir einfach zu viel Stress und so. Und normalerweise war es aber so, dass sich die ganze Familie bei der Oma natürlich irgendwie versammelt hat und das war so, ne, es war halt schon immer so. Und dann hat die Oma aber gesagt, nee, wir wollen Weihnachten dieses Jahr einfach weg sein und uns irgendwie entspannen, irgendwo zurückziehen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das doch alle so dieses Jahr, dass wir quasi in unserer engeren Familie bleiben, ne? Also vielleicht nur Eltern und Kinder zusammen. Und dann hat sie gesagt, dann kommt doch meine Eltern und mein Bruder, die können doch alle zu mir kommen und ich mach das. Dann hat sich aber ihre Mutter wiederum so richtig auf den Schlips getreten gefühlt, wenn man das sagen soll, oder auf die Füße getreten gefühlt, weil sie gesagt hat, ja, aber ich bin ja quasi die nächste Generation und deswegen muss ich das jetzt irgendwie ausrichten. Und am Ende war das irgendwie total viel Stress für ihre Mutter und es war ein ziemlicher Eklat, sage ich mal. Mhm. Wie geht man denn mit sowas um? Weil letztlich wurde da ja kommuniziert, ne? Also die Oma hat ja gesagt, mir ist es zu viel. Und trotzdem bleibt dieser Druck oder diese Erwartungshaltung dann irgendwie bestehen und wird einfach nur auf die nächste Generation übertragen.
Genau, und sowas erlebe ich super häufig. Und was du da schilderst, ist auch wirklich ein geradezu typischer Konflikt innerhalb Familien. Und das beobachte ich auch immer wieder, wenn sich so familiäre Konstellationen und Rollen verändern. Also wenn, ich sage das jetzt mal so übertrieben, die Stammmutter, also die Großmutter sagt, mir wird's jetzt zu viel, dann gibt es bei ihrer eigenen Tochter die Erwartung, das geht jetzt auf mich über, das Zepter wird weitergereicht. Während ja offensichtlich die Enkelin sagt, vielleicht auch, weil sie denkt, ja, aber hey, ich habe eh die Kinder hier und das ist praktischer mit den Bettchen und dann müssen wir nicht noch so weit Auto fahren und denen wird beim Autofahren schlecht und die schlafen in einer anderen Umgebung nicht so gut. Die Enkelin denkt ganz pragmatisch, hey, kommt doch einfach alle hierher. Aber die Mutter denkt, nein, ich bin jetzt hier die, die die Familienfeste ausrichten muss. Und es zeigt ja, wie tief verwurzelt solche Glaubenssätze auch sind. Also was unsere Rollen sind, wann im Leben uns was irgendwie zufällt. Und es hätte das wirklich so eine festgetackerte Tradition. Und das darf man ja hinterfragen. Und man darf ja sich darüber austauschen. Und ich fände es jetzt gut, wenn deine Freundin und ihre Mutter da mal ins Gespräch gehen, so, Mama, warum denkst du, dass du das jetzt machen musst? Schrägstrich, es klang ja fast schon, dass du das jetzt machen darfst. Also was genau wünschst du dir denn? Und was verbindest du damit? Und was spricht dagegen, dass wir es bei uns machen, aber du gerne zum Beispiel kochst oder so? Weißt du? Also sowas ist immer zu klären, aber das ist genau der Grund, weil dieses Klären oft nicht so gut klappt, warum es enttäuschte Stimmung gibt oder richtig auch Ärger und Eklat. Das ist sehr schade.
Wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer graben, geht es ja oft dann doch darum, dass unsere Glaubenssätze, wie du es ja auch gerade genannt hast, oder diese verankerten Traditionen ja trotzdem über unseren körperlichen Signalen stehen. Ja, also offensichtlich ist man ja gestresst und es stresst einen und man hat eigentlich gar keine gute Zeit. Und trotzdem will man das dann durchziehen. Warum passiert das?
Ja, das ist das große Mysterium der Psychotherapie. Warum sind alte Muster so hartnäckig und warum kriege ich die so schwer überwunden, selbst wenn ich sie kognitiv, also so vom Verstand her sogar verstehe, warum fühlt es sich im Herzen oder wie man es nennen will, schlecht an? Und das ist immer interessant, aber genau an dem Punkt gilt es natürlich mal, wie du sagst, in die Tiefe zu gehen und sich selber auch zu erforschen. Warum glaube ich, dass ich das so und so machen muss? Wo habe ich gelernt, dass es so und nur so richtig ist? Warum kann ich mir an der Stelle nicht die Freiheit geben und Weihnachten und auch das Rollenverständnis, das damit verbunden ist, völlig neu definieren? Und warum kann ich nicht einfach nur so sagen, es ist mir zu viel, sondern muss stattdessen in den Urlaub flüchten? Also das machen ja auch ganz viele Leute, dass sie sich gar nicht trauen zu sagen, ey, wir möchten lieber nur zu zweit zu Hause bleiben. Macht mal ihr euer Tam-Tam-Tam, wir kommen dann am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Kaffee vorbei. Sondern die sagen dann, wir sind im Urlaub. Auch das halte ich für in gewisser Weise eine Flucht. Also es muss nicht so sein, ne? Aber ja, das erfordert wirklich eine gewisse Form von Reflexion und Offenheit auch mit sich selbst, auch mal gegen solche inneren Regeln zu verstoßen und die mal ganz, ganz konsequent zu hinterfragen. Wer sagt das? Kann auch das Gegenteil wahr sein? Würde das jeder so sehen? Oder sind das meine Glaubenssätze, die ich hier da mal nach und nach echt auflösen darf?
Jetzt haben wir ja bei Weihnachten auch vor allem die spezielle Situation, dass es ja so sehr in die Familie geht, ne? In welcher Form auch immer, ob es jetzt Patchwork ist, ob es die erweiterte Familie ist oder die, sag ich mal, die engere Familie oder die direktere Familie. Ich glaube, dass es vielen zum Beispiel im Arbeitsleben sehr viel einfacher fällt, da eine Grenze zu ziehen, als in familiären Beziehungen. Was sind denn so Besonderheiten mit familiären Beziehungen? Im Vergleich zum Beispiel, beispielsweise mit Kollegialen.
Ja, also an Familien bestehen ja nochmal ganz, ganz gesondert hohe Erwartungen, die auch überhaupt nicht immer von der Realität unterfüttert sind. Aber wir haben ja alle irgendwie so die Idee, und das gibt ja auch dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser. Und familiäre Bindungen sind so unverbrüchlich sozusagen, also die löst man nicht auf, egal welche Erfahrungen man da gemacht hat. Sie ist immer noch deine Mutter, er ist halt immer noch dein Vater und so. Ne? Da gibt es ja ganz viele auch Gebote, die aber, wenn man dann mal genau hinschaut, naja, wie viel habt ihr denn so übers Jahr miteinander zu tun? Wie vertraut seid ihr denn wirklich miteinander? Wie gerne seht ihr euch denn eigentlich, dass das manchmal an Weihnachten so ein bisschen zusammengebracht wird? Menschen und auch Lebensentwürfe, die das ganze Jahr über eigentlich sich eher meiden oder sich auf so einen Distanzabstand geeinigt haben. Und ich glaube, dass wir alle, ob wir das wollen oder nicht, an unsere Familien gewisse Beziehungserwartungen haben. Also wir wünschen uns alle, wir wären mit unseren Familienmitgliedern vertraut und wohlwollend und wir würden uns aufeinander freuen und wir wären interessiert aneinander. Aber die Wahrheit ist halt, dass nur die Genetik das überhaupt nicht bedingt. sondern ja, dass man vielleicht, wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich ist, wenn es darum geht, wem vertraue ich mehr, auf wen freue ich mich mehr, mit wem quatsche ich mehr, für wen interessiere ich mich mehr und wer hat auch mehr Interesse für mich, mit wem habe ich viel mehr Ähnlichkeiten, das ist nicht immer die Familie. Das ist einfach auch Fakt.
Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, wir können alle sicherlich den einen oder die eine, das eine Mitglied aus der Familie nennen, dass man weitaus weniger sieht jetzt als Freunde oder andere Leute so im Alltag. Und trotzdem haben wir aber diese Erwartungen.
Ja, tatsächlich bespreche ich das gerade in der Vorweihnachtszeit extrem häufig auch mit Patientinnen und Patienten. Und ein Tipp, den ich an der Stelle vielleicht da lassen kann, ist, sich diese Beziehungserwartung, die man vielleicht hat, so ein bisschen zu vergegenwärtigen und sich klarzumachen, ich kann nicht von einer Person wirklich jetzt eine innige Beziehung erwarten, einschließlich eben Interesse, Anerkennung, Vertrautheit und so weiter, was ich mir alles von Beziehungen wünsche. Vor allen Dingen nicht von Personen, von denen ich das vielleicht noch nie so richtig bekommen habe.
Ja.
Und ausgerechnet an Weihnachten soll das dann funktionieren. Das gehört auch zu den völlig überhöhten Erwartungen. Und wir nennen das in der Praxis dann immer, wir haben Kontakt ohne Beziehung. Das ist jetzt okay, vielleicht nicht für, ne, nicht für alle Familien, also zum Glück nicht für alle Familien, aber für manche Beziehungen, für manche Familienkontakte ist es wirklich einfacher, wenn man sich vorher sagt, ich bringe diesen Tag jetzt hinter mich, schlimmstenfalls, und wir haben Kontakt, aber wir haben keine Beziehung. Und ich weiß das und ich gehe auch nicht davon aus, sondern ich begegne diesen Menschen freundlich, also wirklich auf einer freundlich-höflichen Ebene, aber ich erwarte nicht, dass heute, und warum sollte es auch so sein, inniges Beziehungsverhältnis plötzlich passiert. Wir haben Kontakt, wir haben keine Beziehung. Klingt so grausam, aber meiner Erfahrung nach sind eben gerade auch die Familien die, wo so viel Schmerz von ausgeht und so viel Missverständnisse, dass das manchmal eine hilfreiche, vielleicht etwas abgeklärtere Haltung sein kann vorher.
Das würde ja schon auch dazu zählen, wie ich mich vielleicht gut auf diese Tage oder auf potenziell unangenehme Situationen an den Festtagen ja vorbereiten kann, ne? Weil natürlich ja, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen man zwar irgendwie Kontakt, aber eigentlich keine Beziehung hat, trotzdem ist da aber dieser immense Erwartungsdruck von diesem Tag und der Harmonie und der Stimmung an diesem Tag. Ich meine, das birgt natürlich ganz viel Konfliktpotenzial.
Genau.
Ist dann, sagst du, im Vorhinein schon mal eine gute Vorbereitung zu sagen, okay, ich muss mir klar machen, was ist das eigentlich, ne? Was ist der Mensch für mich? Wir sind zwar irgendwie verwandt, aber eigentlich kennen wir uns gar nicht, weil wir uns nicht wirklich austauschen und vielleicht auch gewisse Sachen antizipieren. Also gibt's da vielleicht noch so ein paar praktische Tipps und Tricks, die du hast?
Also es klingt jetzt ein bisschen despektierlich. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich so der Grinch. Ich möchte erwähnen, dass wir wirklich immer sehr schöne Weihnachtsfeste haben. Aber ich weiß ja nur aus der Praxis.
Okay. Der Grinch ist ja auch, ne, im Kern liebt er ja auch irgendwo Weihnachten.
Ja, genau. Nein, also wir haben schon schönes Weihnachten, aber ich weiß halt, dass es zum Beispiel manchmal hilft. Und das ist auch eine Erfindung aus der Praxis, so ein innerliches kleines Bullshit-Bingo sich vorzubereiten. Also wenn man weiß, ne, ich werde auf jeden Fall wieder gefragt werden von Tante Heidi, na, wollt ihr nicht auch mal langsam Kinder?
Ja.
Oder dass der Heinz mich wieder fragen wird, na, bist du immer noch nicht fertig mit deiner Ausbildung? Oder sowas, ne? Wie, du studierst immer noch. Man ahnt ja schon, was für Sprüche kommen werden, was für Spitzen kommen werden, wer was über die Kindererziehung zu sagen hat oder über das Essen zu meckern, wer vielleicht über die Stränge schlägt oder indiskrete Fragen stellt und so. Und wenn man das vorher schon ahnt, dann machen meine Patienten und ich manchmal vorher uns schon Gedanken, was kommen wird. Und anstatt dann in diesem Moment verärgert oder angepiekt zu reagieren oder emotional oder so, kann man sich innerlich einfach denken, okay, Bingo. Und dann kann man mal gucken, wie viel Bingos man über den Abend so schafft zu sammeln. Also das heißt, man kann dann einfach innerlich so eine kleine Strichliste führen und wer mag, kann dieses Spiel sogar noch erweitern und sich für jedes Mal, dass ein Bingo eintritt und jemand genau das sagt, was man sich sowieso schon gedacht hat, sich einen Euro irgendwo in Sparschwein tun oder so und da von
oder
sich hinterher was Gutes
Schnaps
tun.
Trinken. Wäre doch auch ein gutes Trinkspiel. Wir möchten hier nicht zum Alkoholkonsum raten.
Also das trägt auch tatsächlich, muss
Schnaps.
Ja, Also aber Alkohol, das ist wirklich ein relevanter Punkt. Tatsächlich denken ja viele Leute, es wäre eine gute Idee, zur Entspannung dann was zu trinken oder eher noch einen Rotwein mehr, weil sie denken, das macht lockerer. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass Alkohol eher enthemmt und diese ganze unangenehme Emotionalität auch eher schürt. Und dass man es genau dann nicht schafft, auch mal über was hinwegzusehen oder mal den Mund zu halten. Oder ne, also Alkohol ist in dem Moment wirklich kein Freund.
Nee, das stimmt total. Und trotzdem ist es so ein bisschen konträr, wenn man natürlich irgendwie, weil das ja auch sowas ist, ne, auch irgendwie dazugehört, dass man dann an solchen Festtagen dann aber auch was trinkt und so.
Ja, genau. Aber das gehört natürlich auch zu unseren kollektiven Glaubenssätzen rund um Feierlichkeiten, dass es dann besonders feierlich ist, wenn man Alkohol dazu genießt. Auch das darf man ja mal so ganz grundsätzlich hinterfragen. Das ist bestimmt ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber das finde ich schon auch spannend, wie wir das geschafft haben, kollektiv zu glauben, hey, Nervengift macht's besser.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, generell, ja. Ja, also in vielen generell. Situationen. Ja. Ja. Aber das stimmt, das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine spannende andere Podcast-Folge. Ja. Der ja, gesellschaftliche Blick zu Alkohol generell, ja. Aber gut. ja, okay, also Bullshit-Bingo finde ich super. Letztlich, was du damit ja sagen willst, ist man auch, dass man vielleicht auch eine gewisse humoristische Art findet für sich, ne, damit umzugehen. Ist ein Tipp, der für mich super ist. Ich glaube, dass ich ganz oft so mit unangenehmen Situationen vor allem mit Humor kontern kann. Man kann das ja auch, man kann sich ja vielleicht auch schon ein paar witzige Sprüche auch überlegen im Vorhinein, wenn man eh schon antizipieren kann. Ich werde definitiv das gefragt oder so.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, um einfach ja die ganze Situation dann in dem Moment auch aufzulockern im besten
total.
Fall.
Total. Und was mir, also was so fast schon ein bisschen Lebensmotto von mir ist, ich denke mir auch immer, wenn es irgendwas ist, worüber ich in 2 oder 3 Wochen lachen kann, dann kann ich auch versuchen, direkt drüber zu lachen. Also wenn ich jetzt schon weiß, oh mein Gott, das werde ich meiner besten Freundin erzählen und wir werden uns ausschütten, dann brauche ich in dem Moment vielleicht auch nicht so angestochen reagieren, ne? Sondern wirklich Humor ist ja in ganz vielen Lebenslagen eine sehr hilfreiche Eigenschaft.
Ja, und es hilft dir natürlich auch persönlich, den Tag einfach wirklich auch entspannt genießen zu können.
Ja, total. Also, ja.
Das Ganze um Feiertage könnte man ja aber auch, oder der Stress um Feiertage könnte man ja schon auch als ein sogenannter Freizeitstress bezeichnen, oder?
Mhm.
Was ist für dich ein Freizeitstress?
Ja, also ich glaube, Freizeitstress ist, wenn man im Grunde in allerbester Absicht versucht, auch positive Aktivitäten, aber trotzdem in viel zu kleine Zeitfenster zu quetschen. Und wenn wir sozusagen uns verordnen, jetzt Momente genießen zu müssen, obwohl wir eigentlich schon ja total ausgelaugt sind und eigentlich jetzt mal Ruhe bräuchten. Also auch vermeintlich positive Dinge, wenn es zu viel davon ist, das ist dann dennoch Stress und unser Körper reagiert dann auch mit der Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol und wir werden reizbarer und wir werden angespannter und das gehört, glaube ich, zu einem guten und selbstfürsorglichen Zeitmanagement dazu, dass man sich bewusst macht, naja, also zu viel des Guten ist dann trotzdem zu viel.
Ja, zu viel des Guten ist dann trotzdem zu viel. Was genau meinst du damit?
Naja, wenn man merkt, dass man zum Beispiel, während man bei einer guten Sache ist, schon gedanklich auf dem Sprung ist oder früher weg muss oder schon den nächsten Termin im Auge hat. Also zu viel des Guten ganz grundsätzlich ist, kann auch wunderbar sein. Aber jetzt geht's ja um diesen Begriff Freizeitstress.
Mhm.
Und das ist eigentlich immer ein Missverhältnis zwischen den Dingen, die du erleben möchtest und deiner Zeit. Und da müssen wir uns einfach klar machen, dass wir auch an den Feiertagen keine Zeit on top geschenkt bekommen. Viele Leute verhandeln dann sozusagen ihre Schlafenszeit oder sowas gegen noch ein Event und noch ein Erlebnis. Aber noch unausgeschlafener zu sein, macht den nächsten Tag ja auch nicht besser. Also da auch so ein bisschen wirklich in aller Selbstfürsorge zu gucken, was realistischerweise drin ist. Also das finde ich schon auch vernünftig, sagen wir mal.
Hast du es denn geschafft, so in den vielen Jahren jetzt möglichst schöne Weihnachten zu schaffen?
Ja, aber das ging auch echt nicht unproblematisch und auch wirklich mit Kämpfen und auch Verletzungen innerhalb der Familie, also der Herkunftsfamilie. Es war teilweise ganz schwierig. Wir haben auch eine Patchwork-Situation, das immer allen recht zu machen und allem gerecht werden zu wollen. Und ich musste auch selber da so meine Position finden als Mutter einerseits, aber auch als Tochter andererseits, als Schwiegertochter wiederum, als Partnerin und so. Und letztlich habe ich meine Priorität persönlich darauf gelegt, dass ich mir dachte, dieses Fest ist vor allen Dingen für meine Kinder. Alle anderen sind erwachsen und um deren Befindlichkeiten kümmere ich mich eher sekundär. Also mir ging es dann irgendwann darum zu sagen, so, das ist bei uns vor allen Dingen ein Kinderfest. Und dann gab es aber auch, natürlich gab es Diskussionen, wo wird das jetzt ausgerichtet, was wird es zu essen geben. Und inzwischen ist Weihnachten bei uns, muss man fast sagen, eine ganz entspannte Party, wo jeder mal Musik auflegen darf und wo getanzt wird und irgendein relativ unkompliziertes Essen, um das sich mein Mann kümmert. Also wir haben mit vielen, vielen, vielen familiären Traditionen gebrochen. Ja, so dass für mich Weihnachten ganz entspannt ist. Wir können mal meinen Mann fragen.
Machen wir gerne. Wir kontaktieren ihn mal, ja, und fügen das dann noch ein, seine Meinung dazu. Gut, liebe Franka, hast du denn so zum Abschluss vielleicht so deine Top 5 Tipps und Tricks, die Weihnachtszeit glücklich und zufrieden zu genießen?
Ja, also der Top-Tipp, finde ich, sind realistische Erwartungen und mal wirklich ernsthaft dahin zu schauen, warum glaube ich eigentlich, dass Weihnachten so und so sein muss? Wer sagt das und will ich das wirklich? Dann Punkt Nummer 2, gute Kommunikation und zwar rechtzeitig. Also Erwartungen, ja, dann auch formulieren und sich darüber austauschen. Und drittens die Prioritäten so legen, wie ich das jetzt vielleicht gerade in meinem Beispiel auch gemacht habe, also sich ernsthaft zu überlegen, worum geht's mir hier in erster Linie? Und jetzt in meinem Fall habe ich mich entschieden, das soll vor allen Dingen für meine Kinder schön sein, aber das kann ja jeder anders definieren. Und dann aber auch darum, das Ganze fest zu gestalten und natürlich die Selbstfürsorge nicht vergessen. Und dazu gehört eben auch selbstfürsorgliches Zeitmanagement, um Hilfe bitten, Sachen delegieren und nicht alles alleine wuppen wollen. Das wären, glaube ich, so meine wichtigsten Tipps für entspannte Weihnachten.
Sehr, sehr gute Tipps. Und ich bin mir sicher, wenn man das alles irgendwie schafft, auch zu berücksichtigen, dann kann es ein wundervolles Fest sein und eine ganz tolle Zeit, weil das ist es ja auch. Es hat ja auch was, ja, Magisches. Ich meine, und das hat ja auch viel damit zu tun, dass es ja wirklich auch ein Fest für Kinder ist und wir ja auch diese Magie und diesen Glanz in dieser Zeit ja irgendwie schon aus unserer Kindheit gerne möglichst lange weitertragen für uns.
Genau so ist es. Und das darf man aber als Familie, glaube ich, vollkommen selber definieren, was zu diesem Glanz und zu dieser Festlichkeit dazugehört und was einfach nur Stress macht.
Ja. Ich danke dir recht herzlich für diese schöne Folge. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern.
In 14 Tagen dreht sich bei uns im Vital-Gesundheits-Podcast alles um Menorrhagie. Meno was? Es geht um eine zu starke und zu lange andauernde Menstruation. Wie die Betroffenen einen guten Umgang damit hinbekommen und wie man sie vor allem rechtzeitig erkennt, das klären wir mit Professor Dr. Mandy Mangler. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin findet ihr uns bei Instagram, Vitalmagazin, Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen. Und wir freuen uns auch immer riesig über Feedback und Anregungen, Themenvorschläge, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Schickt uns doch einfach gerne eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Bis dahin, eure Clarissa.